Hot call. Hot call.
Ich denke, ich bin Profifußballer und bin da nicht zum Lieblingstüchle.
Lass von mir hören. Respekt!
Ich habe fertig.
Welcome back zu einer neuen Doppelsturmfolge. Die Woche jetzt mal wieder Hochdeutsch. Das haben wir einmal wieder Schweizdeutsch aufgenommen. Das haben wir gefunden, nach einer Woche fehlt uns das Hochdeutsche. Darum zurück zum Hochdeutschen, aber auch wieder mit einem deutschen Gast. Hi Henrik.
Hi zusammen, danke für die Einladung, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Ja, eben, es ergibt sich gerade gut in dem Moment. Jetzt haben wir natürlich eine Weltklasse-Gruppe hier mit Deutschland, Schweiz, Schottland und Ungarn an der Europameisterschaft für nächsten Sommer. Da dachten wir, da brauchen wir eine deutsche Unterstützung. Tim, oder?
Ja, hi Linus, auch von meiner Seite hallo. Ja, es soll jetzt nicht zur Gewohnheit werden, oder? Schweizerdeutsch soll Schweizer Podcast soll bestehen bleiben, aber ich finde es eine super Gelegenheit jetzt nach dieser Auslosung. Ich habe es glaube ich im letzten oder vorletzten Podcast erwähnt, dass ich mir wirklich Deutschland als Gruppengegner der Schweiz wünschen würde. Und jetzt ist es eingetroffen und es wird eine schwierige Gruppe. Weil auch die anderen zwei Mannschaften mit Ungarn und Schottland ziemlich stark drauf sind.
Mm-hmm. Ja, Henrik, vielleicht mal die erste Frage für dich. Als du die Schweiz gesehen hast, Gruppengegner, hast du eher Angst gehabt oder dachtest du, geil, Nachbarland, mit ein gutes Duell?
Nee, also schon erst gefreut auf jeden Fall. Für Top 4, glaube ich, mit die schwerste Mannschaft neben Italien, die man hätte so bekommen können. Deutschland hatte jetzt vorher vielleicht nicht die Hammerlose bekommen. Also Schweiz war schon immer, als ich mir so die Hammergruppe mal zusammengestellt hatte, die man auch hätte bekommen können, waren es da schon immer dabei. Aber ich glaube einfach eine super attraktive Gruppe, coole Mannschaften dabei, stimmungsvoll auf jeden Fall. Und so ein Nachbarschaftsduell auf jeden Fall super. Und dann in Deutschland, große Stadien, ich glaube, könnte schlimmer kommen.
Ich glaube auch von der Stimmung her, dass es eigentlich die geilste Gruppe werden könnte, weil eben Schweiz ist das Nachbarland, da kommen sicher mega viel Fans. Ungarn war bei der letzten Euro, die Fans waren crazy, nicht immer im positiven Sinne, weil es auch sehr viele Rechtsextreme gibt da darunter, ziemlich viele Hooligans. Und dann Schottland, kommen auch immer zahlreich. Könnte auch so ein rechtes Besäufnis werden, so Schottland, Ungarn, so dieses Duell könnte ich mir vorstellen. Aber das wird auf jeden Fall Hammer. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Schweiz spielt gegen Deutschland in Frankfurt.
Mhm. Letztes Spiel.
Und das Eröffnungsspiel ist ja in der Allianz Arena in München. Es wird riesig.
Yes. Ich glaube, es könnte auch eine richtig gute Affische werden. Das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, wieso man jetzt in Frankfurt spielt, eins der kleineren Stadien, da gibt es dann natürlich größere Möglichkeiten, jetzt wie irgendwie Dortmund oder München, wo jetzt Deutschland die Spiele austragen könnte. Aber es ist nun mal so. Wie siehst du die Chancen von Deutschland, hier in der Gruppe weiterzukommen? Aus meiner Sicht muss das eigentlich eine deutliche Nummer werden. Da muss man sich als Gruppen erst eigentlich qualifizieren.
Wenn du das so leicht sagen würdest, ich glaube, das hat sich Deutschland bei den letzten Turnieren auch immer gedacht. Das müsste ja easy klappen. Letzte WM mit Spanien, okay, da guckt man halt mal, wer Erster wird, aber Costa Rica und Japan lässt man schon hin und zurück. Ich glaube, das ist dieses Jahr mal wieder so. Also Schweiz und Deutschland, da braucht ihr, glaube ich, kein Understatement zu betreiben. Die sehe ich momentan zumindest von der Spielanlage eher auf so einem Niveau. Wir können ja nachher nochmal über einen Nationaltrainer reden, aber spielerisch ist da, glaube ich, gerade kein großer Unterschied zu sehen. Und Schottland, Ungarn einfach super unangenehm zu bespielende Mannschaften, auch gut durch die Qualifikation durchgekommen. Glaube ich, sogar jeweils als Gruppenerste, wenn ich mich nicht recht täusche. Und auch spielstark, Schottland gerade vor allen Dingen mit so einem ganz ekligen Fußball, viel auf den zweiten Ball gehen. Die werden sich da komplett aufopfern. Ich glaube, das ist jetzt nicht so einfach. Und momentan läuft es halt bei Deutschland einfach auch nicht. Dementsprechend ist das jetzt sicherlich nicht einfach, aber klar muss da man da weiterkommen, gerade bei der Konstellation, die ersten beiden kommen weiter, ein dritter kann auch noch weiterkommen, also da rauszufliegen, das wäre schon, ja, sehr besonders.
Ja, und bei Schottland kommt ja jetzt auch noch dazu, dass also den Kampfgeist hatten sie ja schon immer, aber jetzt haben sie auch noch richtig gute Fußballer darin, also eben zum Beispiel gerade McTominay, der in der Qualifikation gegen Spanien sie haben ja Spanien, glaube ich, 2-0 geschlagen. Die haben unglaublich tollen Fußball gespielt. Robertson auf der linken Seite, der rauf und runter rennt. Also er könnte an so einem Turnier Deutschland und auch der Schweiz ziemlich viele Schwierigkeiten bereiten. Und was bei Deutschland auch noch ein bisschen ist, dass normalerweise würde ich immer sagen, ja, die sind sicher eine Turniermannschaft, die holen, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, dann schlagen sie die alle drei. Aber eben, wie man aus den letzten paar Turnieren gesehen hat, ist das nicht immer der Fall. Also sie haben dann wirklich schwer enttäuscht. Und jetzt in diesem Build-up zu dieser EM, ja, immer diese Kritik, dann die Presse in Deutschland, die extrem hart ins Gericht geht mit dieser Mannschaft. Und die EM zu Hause nochmal 10-mal stärkeren Druck. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, es geht entweder so auf beide Seiten, entweder Flop oder absolut top, irgendwie bis ins Halbfinale für Deutschland.
Das sehe ich genau gleich. Also ich glaube, der Druck ist enorm für die deutsche Mannschaft, vor allem zu Hause. Und eben, aktuell läuft es ja nicht so gut. Also kommt wie nochmals mehr Druck auf und die müssen einfach abliefern. Und wenn sie beim ersten Spiel schon irgendwie patzen, ich glaube, das erste Spiel ist gegen die Schweiz schon, oder?
Nee, gegen Schottland.
Gegen Schottland. Wenn sie dort schon patzen, dann brennt der Baum. Und dann,
Auf der anderen Seite sieh dir diese Mannschaft mal an. Ich meine, dieses Stück mit Talenten, mit Top-Spielern, die überall in Europa spielen. Wenn so ein Musiala und ein Sané einen guten Tag haben, das Problem ist halt, gerade ein Sané, der spielt nicht unbedingt gleich gut für die deutsche Nationalmannschaft. Und eben, wenn sie einen schlechten Tag haben, dann könnte er auch mal einen Ausraster haben und fliegt vielleicht einen Platz und dann sieht's auch wieder nicht so gut aus. Also ich bin mega gespannt. Wie gesagt, ich glaube, es könnte echt in beide Richtungen gehen. Zumal dann Deutschland, wenn sie durchkommen, ich glaube, danach nicht so einen schwierigen Weg haben in den Final wie andere Favoriten. Also zum Beispiel England und Frankreich, die würden im Halbfinal aufeinandertreffen. Darum, ich freue mich.
Ja, da seid ihr, glaube ich, optimistischer als die breite deutsche Öffentlichkeit. Also du hast es ja schon angesprochen, ich glaube, das ist so ein bisschen das größte Problem bei Deutschland momentan. Also der Unterschied zwischen den Leistungen in den Clubs und dann, wie sozusagen dieses Konstrukt Zusammenspiel Nationalmannschaft. Man kann sich das ja gar nicht richtig vorstellen. Ilkay Gündogan, finde ich, ist immer das beste Beispiel. Letztes Jahr Kapitän der Champions-League-Siegermannschaft bei Man City, aber schafft es einfach nicht mal zwei Spiele in einer Länderspielpause vernünftig bei Deutschland zu spielen. Das Mittelfeld, eigentlich ist jede Position in der Nationalmannschaft mindestens doppelt sehr gut hochqualitativ besetzt mit Spielern, die auch in Vereinen Top-Positionen haben. Und trotzdem, man gewinnt es einfach nicht. Man verliert gegen Polen, man verliert gegen Mexiko, man verliert gegen Türkei, man verliert gegen Österreich und zwar auch spielerisch und nicht, weil man einen Standard nicht gut verteidigt hat. Also das ist einfach schwierig.
Und das sind ja Spiele, die man gewinnen wollte, oder? Das sind ja nicht irgendwelche, weil der Druck der Öffentlichkeit und der Presse und so stark war vor diesen Spielen, dass man wirklich die gewinnen wollte und auch für Nagelsmann so ein bisschen, weil man hat ja keine Qualifikation, die man machen musste. Also wir sind es einfach nicht gewohnt, weil unsere Generation ist so aufgewachsen, dass Deutschland Top 2-3 Mannschaften der Welt ist und eben Weltmeister 2014, das kann ich mich noch super gut erinnern. Also ja, es ist einfach ungewohnt.
Ja, ich bin auch gespannt, wie sich die Schweiz am Ende schlägt, weil man sagt der Schweiz immer, wissen ja, die performen besser, wenn sie gegen bessere Gegner spielen. Das kommt ihnen besser entgegen. Und Schottland, ja, das wird eher über den Kampf entschieden, das Spiel. Ungarn kenne ich mich gar nicht so gut aus, wie die eigentlich so, ihr Spiel eigentlich auslegen. Da bin ich dann wirklich gespannt, wie sehr sie dann einfach hinten reinstehen oder auch vielleicht etwas nach vorne versuchen. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Ausgangslage drauf an. Aber das wird eben das erste Spiel sein, Schweiz-Ungarn. Also mal gucken.
Die können mit Szoboszlai auch schön Fußball gegen nach vorne spielen und so. Also ich glaube, für die Schweiz ist es vor allem tricky, weil man schlägt sich gut gegen starke Mannschaften, aber vor allem gegen starke Mannschaften, die auch etwas vielleicht überheblich spielen, wie eben vielleicht mal Brasilien oder Frankreich, die man mal schlagen kann oder ein Unentschieden rausholen, aber genau gegen so Gegner wie Ungarn und Schottland, die einfach sich bis in den Tod rennen wahrscheinlich. Wird's extrem challenging. Und dann auch schönen Fußball zu spielen mit Granit Xhaka, der schöne Pässe schlägt und so. Also ich glaube, es wird, ich sehe für die Schweiz nach dieser Auslosung ehrlich gesagt, ja, nicht so positiv. Aber eben, wie gesagt, vielleicht je besser die Gegner, vielleicht desto besser spielen sie dann auch.
Mhm. Ja, wir haben ja letzte Woche noch darüber diskutiert, ob Murat Yakin im Amt bleibt oder nicht. Und diese Woche wurde es bestätigt. Murat Yakin bleibt im Amt bis zur EM. Es war ja wirklich eine große Debatte in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland so mitbekommen hat. Ja, was ist deine Meinung dazu? Sagt dir Murat Yakin etwas, der Spieler oder der Trainer? Ist das noch ein Name, der präsent ist in Deutschland?
Boah, ich glaube, in meiner Generation jetzt nicht mehr so extrem. Also klar, ich weiß, dass der mal bei Stuttgart und Lautern gespielt hat, glaube ich. Ja, jetzt nicht als großer Name, glaube ich, in Erinnerung geblieben. Mir jetzt als Leverkusen-Fan ist er dadurch in Erscheinung getreten, dass man das Granit Xhaka was gemacht hat, was er, glaube ich, sonst nie machen würde. Das würde ich so, glaube ich, als den loyalsten Spieler einschätzen und hat sich dann öffentlich kritisch geäußert. Ich glaube, das hat ein bisschen was gezeigt. Sicherlich auch nochmal die Berichterstattung in der Schweiz beschleunigt in gewisser Weise, aber deswegen spannend, dass er jetzt dabei ist, dass er dabei geblieben ist als Trainer.
Ich fand es echt schade, diese Mitteilung, weil ich total finde, dass man jetzt mit frischem Wind hätte an diese EM reisen müssen oder können, weil alles, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten passiert, ist einfach so viel ja negative Energie und ich sehe einfach nicht, wie der so das Feuer wieder entfachen kann in dieser Mannschaft. Und auch wenn jetzt ein neuer Trainer überhaupt nicht groß taktisch irgendwas noch hätte verändern können, weil es sind ja nur noch irgendwie 3 Testspiele bis zur EM, wäre es einfach super gewesen, da etwas, ja, jemanden zu holen, der vielleicht weniger vorbelastet jetzt ist. Und ja, ich finde es eine verpasste Chance, vor allem auch darum, weil man jetzt sagt, okay, man behält ihn noch bis zur EM und danach mal schauen. Ich finde, entweder hätte man so richtig Commitment geben sollen oder sagen sollen, hey, nee, wir holen jetzt jemanden neuen. Sorry, Murat. Also, ja. Was siehst du, Linus?
Sie haben ja die Entscheidung, glaube ich, auch vorzeitig bekannt gegeben. Ich dachte, sie wollten es eigentlich später vertagen. Sie sind ja mit ihm noch nach Deutschland gereist für die Auslosung. Genau. Jetzt gucken sie sich die Hotels an und ich glaube, sie haben es vor dem noch bekannt gegeben, weil das war wirklich auch eine große Diskussion in der Schweiz. Wieso reist der Trainer überhaupt nach Deutschland und guckt sich die Hotels bereits schon an, wenn er nicht mal sicher im Amt ist? Macht ja schon weniger Sinn. Ich finde
es auch einen guten Geschmack, super guten Hotelgeschmack.
Ja, ich finde es auch ein bisschen lustig, vor allem wenn man jetzt das Interview auch noch hört von Tami, wie er jetzt plötzlich auf einmal Murat Yakin in den Rücken steckt und sagt, es ist der richtige Trainer für die aktuelle Situation. Und was man vor 2 Wochen gehört hat, von einer Woche von ihm, macht das alles schon weniger Sinn. Was auch noch ein großes Thema ist, ist noch der Assistenztrainer, der Hauptassistenztrainer, der, glaube ich, ausgetauscht werden soll bis zur EM. Ich glaube, das ist ein Typ, der nahe zu Tami steht und der sollte Sportdirektor werden bei Lausanne. Und dann möchte man einen ehemaligen Nationalspieler holen, vielleicht Stefan Lichtensteiner oder vielleicht Denis Hennige, der heute bei Basel entlassen wurde. Mal gucken, was dort auf uns zukommt.
Das fände ich gut, weil man jemanden hätte, sozusagen zwischen der Mannschaft und dem Trainer, jemanden, der auch öffentlich so ja ein gutes Standing hat. Ich fände Stefan Lichtsteiner eine gute Option, vielleicht auch Blerim Cemaili, so jemand, einfach so, ja, eine starke Persönlichkeit, die ganze Schweiz kennt und die so ein bisschen als Puffer zwischen Trainer und Mannschaft agieren kann und auch vielleicht noch eben mit einem großen Teil der Spieler zusammengespielt hat.
Mhm. Das fände ich super. Ja, du hast ja vorher schon gesagt, du bist Bayer Leverkusen-Fan. Ist nicht gerade der sympathische Verein auf der ganzen Welt, wenn man es so mal sagen darf. aber er spielt ja dort ein Schweizer groß auf diese Saison, Granit Xhaka. Ich nehme an, du haltest sicher viel von ihm.
Ja, also ich glaube, der hat so einen Spielertyp, sagt man immer so leicht, so jemanden braucht jeder in der Mannschaft. Und wenn man ihn dann, glaube ich, hat, dann merkt man erstmal, was es wirklich für einen Unterschied macht. Ich kenne ihn noch aus den Zeiten aus Gladbach, da war er immer dafür bekannt, dass er 10 Supersaisonspiele gemacht hat und aber halt auch mindestens 5 oder 6 verpasst hat, weil er 3-mal glatt rot gesehen hat. Ich glaube, die 5, 6, 7 Jahre, es waren ja dann doch einige bei Arsenal, die waren einfach überragend, dass so jemand zu Leverkusen wechselt als letztjähriger Kapitän vom Premier League 2. Auch schon mal ein Statement und ja, einfach bringt enorme Ruhe rein, baut das gut auf. Das Ergebnis sieht man gerade an der Tabelle, gestern halt nicht gewonnen, aber trotzdem, glaube ich, spielerisch auch super gespielt gegen Dortmund. Hat auch nachher, ich glaube, er sogar im Interview gesagt, wenn Borussia Dortmund nach Leverkusen kommt und hier so auftritt über 90 Minuten, dann sieht man eigentlich, wie viel Respekt die vor einem haben. Mhm. Und er hat da, glaube ich, einen ganz großen Anteil dran.
Und das Tor von Wirtz noch, das leider aberkannt wurde wegen eines extrem knappen Offside. Also ich meine, sie hätten auch noch mehr Tore schießen können. Ja, wie siehst du die Chancen? Ich weiß, als Fan will man vielleicht nichts jinxen, aber ich schaue mit großer Bewunderung auf den Fußball, den sie spielen. Und klar, sie sind abhängig davon, dass der Großteil der Mannschaft fit bleibt und die ganze Saison so durchspielen kann. Aber so wie es ausschaut, also ich weiß nicht, wer denen das Wasser reichen kann. Und wenn Bayern vielleicht noch 2-3 Mal patzt, ja, ich glaube noch nicht ganz dran, aber ich hoffe schwer, dass wir mal eine Saison mit Abwechslung haben in der Bundesliga.
Ja, also als Fan hofft man natürlich auch drauf. Ich glaube, wenn du gerade eine Abhängigkeit davon erwähnt hast, ich glaube, die ist bei den Bayern, die ich jetzt einfach als Hauptkonkurrent mal ausmachen würde, dieses Jahr wieder noch größer, wenn man sich anschaut, wie ein Kane dort direkt performt. Jetzt schon, glaube ich, knapp 20 Tore gemacht in der Saison. Der darf halt auch nicht ausfallen. Ich glaube, dann haben die auch ein großes Problem. Bei Leverkusen ist einfach noch das große Thema Januar, Februar, Afrika Cup. Da werden einfach viele aktuelle Stammspieler, Boniface, Adli, Tapsoba, Kossounou, alle fehlen für 2 Monate, plus dann nochmal wieder in Trainingsbetrieb eingegliedert zu werden. Ich glaube, das ist nochmal signifikant. Ich glaube, wenn man sich Ende Februar unterhält und immer noch Leverkusen, Bayern quasi punktgleich da sind, dann sind die Chancen echt gut. Momentan einfach noch viel zu früh, sind 14 ja. Spiele, glaube ich, gespielt.
Stimmt. Ja, eben. Ich hoffe, Granit Xhaka bleibt verletzungsfrei bis zu EM und dann werden wir vielleicht hoffentlich auch eine gute Mannschaft zusammenbringen. Wenn man jetzt auch gerade sieht, wie Zeki Amduni wieder performt bei Burnley, auch richtig gut. Ich hoffe dann, dass irgendwie noch Breel Embolo noch rechtzeitig fit ist und werden wir auch einen guten Sturm stellen können. Ja, ich glaube, das wäre es zu Gruppe A gewesen. Ich hätte gesagt, wir kommen noch zur Hammergruppe. Gruppe B mit Albanien, Kroatien, Italien und Spanien. Wahrscheinlich die schwierigste Gruppe.
Ich würde es auch sagen, vor allem weil auch mit Albanien hat man eine Mannschaft, ich glaube, sie waren in Top 3, weil Italien kam ja aus Top 4. Und ja, viele Fußballexperten sehen eigentlich Albanien auch so ein bisschen als Dark Horse für diese EM, weil sie auch hammerschönen Fußball spielen können. Also ich glaube, da könnte wirklich ein bisschen alles passieren in dieser Gruppe. Ich denke schon, dass Spanien ziemlich sicher weiterkommt. Aber Kroatien, wie gut ist diese Mannschaft jetzt noch? Die Mannschaft, die ja schon an der WM ziemlich alt war, aber trotzdem noch super Fußball gespielt hat, Brasilien rausgeschmissen hat. Also ich bin mega gespannt auf diese Gruppe. Und dann auch, ja, insgesamt. Ich denke, ja, sorry, das können wir nachher noch sprechen, aber die Favoriten für diese EM. Ja, es wird spannend.
Henrik, ja, wer setzt sich da durch?
Also, ihre Gruppe, das ist, glaube ich, genau das Ding, wenn man sich vorher die Töpfe angeschaut hat und Italien Top 4 gesehen hat, dann hat man irgendwie über so eine Gruppe nachgedacht, aber dass sie jetzt halt dann genauso zusammengekommen ist. Ja, total spannend. Also, Kroatien, würde ich sagen, hat so ein bisschen Deutschland in den letzten Jahren den Turniermannschaftsrang abgelaufen. Die haben ja immer performt, wenn es an die Turniere ging. Und wenn es sein muss, dann halt auch im Elfmeterschießen. Spanien, die neue Generation, die danach kommt, muss jetzt halt langsam dann Titel gewinnen. Aber dann steht sie, finde ich, spielerisch und vom Potenzial wenig vielleicht einer französischen Mannschaft nach. Dann wären wir, glaube ich, schon schnell im Favoritenkreis. Und ja, Italien irgendwie ein bisschen bitter, ne? Also letztes Jahr oder vor 2 Jahren jetzt EM gewonnen. Dann WM nicht mitspielen können oder dürfen. Wie auch immer. Und jetzt findest du dich plötzlich in so einer Gruppe wieder. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen für alle italienischen Fußballfans der wahr gewordene Albtraum, weil jetzt wird's schon happig.
Absolut. Aber ganz ehrlich, ich meine, eigentlich sind alle Gruppen bis auf eine. Also ich finde, Belgien hat's wirklich ziemlich einfach getroffen. Die haben Rumänien und die Slowakei. Klar, die Schweiz hat jetzt gerade gegen Rumänien verloren im letzten Qualifikationsspiel, aber das ist schon nicht eine Top-Mannschaft. Ich glaube, das darf man schon so sagen. Und Slowakei ist jetzt auch nicht irgendwie ein Geheimfavorit hier. Also, aber die anderen Gruppen, ich finde auch Portugal, Tschechien, Türkei, da kann auch viel passieren. Holland hat Frankreich und Österreich. Also ich meine, ja, da will man auch nicht genau darauf wetten, wer da weiterkommt. Also ja, wer ist euer Hauptfavorit oder sagen wir zwei Hauptfavoriten für die EM? Jetzt, da die Schweiz und Deutschland nicht gerade auf größten Höhenflug sind.
Möchtest du anfangen, Henrik?
Ja, klar. Also ich glaube, das ist jetzt irgendwie ein No-Brainer. Man kommt, glaube ich, nicht um Frankreich rum, es einfach zu sagen. Dann habe ich es jetzt getan. Wen ich halt einfach stark finde, sind die Portugiesen. Ich hatte sie eigentlich schon bei der WM noch mehr auf dem Schirm als da. Da hat die Schweiz ja auch, glaube ich, Erfahrung mitgemacht, wenn ich mich recht erinnere, bei der letzten WM. Ich habe einfach eine starke Mannschaft zusammen. Ja, das wären, glaube ich, so meine zwei Texte. Ich würde mal England absichtlich rauslassen.
Ja, bei mir ist England dabei, ganz klar. Wenn ich so sehe, was die für Spieler haben vom Potenzial her und dann Jude Bellingham, wo für mich aktuell wahrscheinlich der beste Spieler ist auf der Welt, würde ich die ganz klar oben auf der Liste haben. Und ja, ich finde bei Frankreich irgendwie diese Nonchalance, was die irgendwie haben in der Mannschaft, das bringen die irgendwie nicht ganz raus. Irgendwie die haben alle irgendwie eigene Probleme, die sie irgendwie mit sich herumschleppen. Ich glaube, das bringen die nicht auf ein ganzes Turnier dann die Performance. Ich habe das Gefühl, wenn sich Spanien in so ein Rausch spielen kann, können die schon auch richtig gefährlich sein. Gavi hat sich jetzt ja gröber noch verletzt. Weiß nicht, ob es denn noch schafft bis zur EM, wahrscheinlich nicht. Ja. Und aber ja, rein vom Potenzial her sind die Spanier auch top besetzt. Ich finde auch ganz vorne fehlt ihnen so der perfekte Mittelstürmer, den sie früher hatten mit Fernando Torres. Aber ja, die können natürlich auch richtig, richtig gut aufspielen.
Ja.
Bei dir, Tim?
Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Also für mich ganz klar England der Kronfavorit, auch wenn sie eigentlich wirklich sehr viel Mühe haben, um ein Turnier zu gewinnen, auch wenn sie so kurz davor sind wie beim letzten Mal zum Beispiel. Aber ich, an denen führt wirklich kein Weg vorbei, weil also wenn all die Spieler fit sind, eben mit einem Jude Bellingham, der wirklich meiner Meinung nach auch der beste Spieler der Welt ist im Moment und einfach so performt, ja, auch wenn so viel schon von ihm erwartet wurde, hat es irgendwie nochmal übertroffen. Phil Foden von Harry Kane, der Tor um Tor schießt, ja, die Verteidigung ist stabil. Also außer Maguire spielt 90 Minuten in jedem Spiel, obwohl bei England spielt er ja um einiges besser. Ja, also für mich ganz klar. Und dann die üblichen Verdächtigen, genau wie ihr sie auch aufgelistet habt.
Ich finde auch die Niederlande dieses Jahr sehr stark. Also wenn man gerade sieht, wie die Spieler
Geheimfavorit, absolut.
Ja, so Xavi, ja. Simons und ja. Dann Frimpong, Gakpo, haben dann auch richtig geile Spiele dabei. Dumfries.
Wout Weghorst, der immer mal für ein Tor gut ist. Ja, ist genau. So, ist echt so.
Cool. Ja, haben wir sonst noch ein Thema, was wir noch anschneiden wollen für die EM? Ich glaube, Henrik, du hast auch vorher noch in der Vorbesprechung kurz gesagt, du probierst auch wieder Tickets zu bekommen. Ist ja nicht ganz easy, man kann sich noch bis zum 12. Dezember wieder anmelden und probieren, Tickets zu ergattern.
Ja, es ist, glaube ich, super schwierig, momentan da Tickets zu bekommen. Ich glaube, es waren in der letzten Runde 1,2 Millionen Tickets auf 20 Millionen Bewerbungen und das ist noch nicht mal die Anzahl an Tickets, die sozusagen, wofür beworben wurde, rausgegangen. Also die Fans wollen die Tickets, gerade halt in den günstigen Kategorien. Ja, hoffe ich mal, dass die Stadien dann auch nachher so voll sind mit den Fans von den jeweiligen Spielen. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen das Problem, dass jetzt gerade alle versuchen, für jedes Spiel Tickets zu bekommen und dann sitzen nachher in diesen Fan-First-Zonen, wie sie ja heißen, hinter den Toren halt eben nicht die Fans von den jeweiligen Nationalverbänden, sondern halt im Zweifel nur die, die halt in einer Verlosung Glück hatten, weil sie ja zu irgendeinem Spiel mal wollten. Das ist vielleicht noch mal so ein bisschen die Sorge, die ich da habe. Aber Mensch, was habe ich nicht Vertrauen in die UEFA, dass sie es gut hinbekommen. Von daher.
Aber die werden das doch schon so auslosen, dass aus allen Ländern ungefähr gleich viele Fans kommen dürfen, oder? Ich meine, das wäre ja idiotisch. Stell dir vor, einfach per Zufall würde irgendwie 40% von halt, also ist sehr unwahrscheinlich, aber dass jetzt viel mehr Tickets nach Frankreich gehen würden als nach ich weiß auch nicht, Portugal. Also es wäre überhaupt nicht fair.
Ich glaube,
man kann sich ja auch noch über die Verbände, die nationalen Verbände selbst, auch noch bewerben. Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist, aber ich glaube, ich versuche es eher über den Weg, weil ich da ehrlich gesagt die größten Chancen sehe, gerade aus einem kleineren Land wie der Schweiz.
Bin mir nicht sicher, ob das auch am Ende über die UEFA läuft. Ich war letztens auch auf der schweizerischen Fußball, okay, da SFL oder so, wie die heißt.
SFV,
SSV. Die haben aber auch auf die UEFA verwiesen. Ich weiß nicht, ob das einfach die Fans First Tickets sind, aber ich weiß nicht, ob dort gefiltert wird, wenn du als Wohnadresse die Schweiz drin hast, ob du dann auch als Schweizer durchgehst. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass am Ende nur Kataris oder Leute aus von Saudi-Arabien in den Stadien sitzen.
Ja, möglich ist da alles. Also genau, bei Deutschland ist es auch so, dass es jetzt nochmal am 12. Dezember gibt's mit First Come, First Serve dann tatsächlich, brauchte man so eine Turnierregistrierung bei so einem Fanclub der Nationalmannschaft und dann kann man da auf dieser Basis Karten kaufen. Ich denke mal, so ein Äquivalent wird es auch bei allen anderen Nationalverbänden geben, also auch in der Schweiz. Und das ist dann nochmal, glaube ich, die Chance, gerade auch an die günstigeren Tickets ranzukommen. Und ansonsten, hey, man kann sich auch einfach für 400 € für eine Karte bewerben. Also den Preisen sind ja auch bei dieser EM keine Grenzen gesetzt, von daher.
Ja, und auch nur schon in der Stadt zu sein, in der jeweiligen Stadt zu sein, wird sowieso geil, denke ich. Also ich meine, jetzt Deutschland gegen die Schweiz spielt und dann reist man nach Frankfurt. Gut, Frankfurt ist jetzt nicht die allergeilste Stadt, aber einfach nur um da zu sein und Public Viewing, ich denke, da reisen viele, viele Deutsche, viele Schweizer hin, einfach ja, um Stadion herum irgendwie zuzugucken. Dann kriegt man es ja auch irgendwie mit. Aber das, ja. Hoffen wir, dass wir vielleicht Glück haben.
Genau. Vielleicht noch ein letztes Thema. Ich weiß gar nicht, wie viel du da drüber sprechen kannst, Henrik, aber so wie ich weiß, hast du ja im Sommer bei Hertha BSC gearbeitet. Im Financial Restructuring, was hast du da genau gemacht?
Ja, ich war in der Stabsstelle der Geschäftsführung. Also quasi, ich weiß nicht, wie bewusst sich die eure Hörerschaft darüber ist, wie es um Hertha BSC steht. Ja, abgestiegen aus der Bundesliga, ganz besondere Vereinsstruktur, beziehungsweise dadurch, dass 2019 damals schon mit Lars Windhorst dort ein Investor reingegangen ist, viel Geld in Umlauf gebracht hat, aber auch dazu geführt hat, dass viel Geld verbrannt wurde. Genau, und da war ich dann für 3,5 Monate und genau nach dem Abstieg und habe da versucht, mitzuhelfen, den Umschwung hinzukriegen.
Und wie war's? Wie war die Experience beim Big City Club?
Ja, Big City Club ist beendet. Also ich muss erstmal sagen, dass ich vorher, bevor ich dort angefangen hatte, wirklich wenige emotionale Verbindungen zu Hertha hatte. Und ich glaube, das war eigentlich auch ganz gut, gerade so am Anfang, weil natürlich die Zeit keine schöne war, kann man, glaube ich, einfach so sagen. Viele Leute, die dann einfach auch leider gehen mussten. Und das ist beim Fußballverein halt immer noch mal was anderes als bei vielleicht einem anderen Arbeitgeber, wo man vielleicht eher ein rationales Verhältnis zu hat. Viele arbeiten da halt eben seit vielen Jahren und opfern auch viel Freizeit auf. Ich glaube, das ist dann ganz besonders mal zu sehen, was da eigentlich hintersteckt. Auch wie bedeutend dieser Verein in Berlin und Umgebung ist und wie viel das Leute interessiert. Spannend mal so zu sehen, dass Entscheidungen halt 2 Stunden später dann halt auch in der Bildzeitung stehen und sowas. Das ist, womit man sonst halt auch nicht konfrontiert wird. Aber natürlich schon sehr, sehr, sehr herausfordernd, weil ja, dem Verein geht's finanziell, glaube ich, genauso schlecht, wie es auch die Presseberichte erscheinen lassen. Und da kann man einfach nur noch hoffen, dass jetzt auch der sportliche Erfolg sich einstellt, weil das ist halt dann immer bei Fußballvereinen so. Man kann das eine beeinflussen, aber im Endeffekt, wo dann wirklich das große Geld vergeben wird, das entscheiden halt 23 Spieler im Lizenzkader. Und genau, da muss halt der Erfolg einfach, glaube ich, kommen, um langfristig sich dann da auch wirklich konsolidieren zu können finanziell.
Und so gut sieht es ja nicht aus, oder? Ich glaube, man ist Achter jetzt in der zweiten Bundesliga, trotz vielen Toren eines Schweizer Stürmers, der leider noch nie in die Nationalmannschaft aufgeboten wurde, Haris Tabakovic. Ja. Aber ja, ich glaube, direkt hoch kommt man jetzt da dieses Jahr, diese Saison wahrscheinlich nicht.
Ja, muss man natürlich auch mal schauen. Also es war jetzt auch nie die ausgegebene Prämisse. Also es ging erstmal darum, sozusagen eine einigermaßen schlagkräftige Mannschaft auf den Platz zu bringen, wenn man sich nochmal daran erinnert, dass man, glaube ich, bis 2 Tage vor Transferschluss noch im Kader Ndoulou Koubakio hatte, den man auf jeden Fall noch loswerden muss. Den ist man dann erst losgeworden, hat ihn nicht spielen lassen, weil man ihn unbedingt abgeben musste, damit er sich nicht bloß noch verletzt oder so. Deswegen, also die Kaderplanung war von Anfang an, glaube ich, jetzt nicht möglich, dass man da einen Kader ausrichtet, der jetzt mit Düsseldorf, Hamburg, Pauli um den Aufstieg mitspielt. Mal schauen, wie lange man da in der Verlosung drin bleibt, wie es auch weiter nach hinten gehen kann, zeigt gerade der FC Schalke ganz eindrucksvoll. Und von daher mal schauen. Die Saison ist auch da in der zweiten Liga, genauso wie in der ersten Liga, noch sehr jung. Und häufig bleibt es ja da sehr lange sehr eng zusammen.
Und die Liga ist einfach auch super stark. Ich meine, es ist eine Top-Liga, die zweite Bundesliga. Ja.
Ja.
Absolut. Der Windhorst ist ja draußen, oder? Der ist ja nicht mehr Investor.
Genau, ist komplett raus. Ist 777 Equity Partners da reingekommen. Hat die Anteile von Lars Windhorst oder von seiner Tenor Holding, der war ja persönlich da nicht drin, sondern halt eben seine Holding-Gesellschaft, ist dann da eingestiegen und 777, die haben ja ein ganzes Netzwerk von Vereinen. Wenn man sich mal genau anschaut, wo die Spieler vielleicht teilweise hingewechselt sind, dann lässt sich das da auch ganz gut rauslesen. Also Sevilla ist beispielsweise so ein Verein, der auch zu 777 Partners gehört. Und genau, die haben da jetzt alle Anteile.
Ja, cool. Ich habe vielleicht auch noch eine Anekdote zu Windhorst. Ein Freund von mir hat lange in einer WG gewohnt in Zürich, wo der Privatkoch von Windhorst gelebt hat auch. Der hat ein Büro in Zürich beim Paradenplatz gehabt, oberste Etage, mit eigener Küche im Büro. Und da kam, glaube ich, alle 2 Wochen etwa nach Zürich und hatte für das einen Privatkoch. Also sprich, der musste alle 2 Wochen mal kochen. Und dann hat die Sekretärin Tag vorher mal angerufen. Da gemeint, ja, morgen kommt der Lars mit gefühlt 7 Geschäftspartnern, die hätten gerne das und das Menü, irgendein 5-Gänger. Und die Küche, hat er gemeint, die war besser als bei einer Sterneküche und die wurde alle 2 Wochen mal benutzt. Also unglaublich, da sieht man schon nur, oh, was Gott, für Kosten der sich selber aufpumpt für so ein, ja, ich meine, das war völlig bizarr, also als ich das gehört habe. Und dann auch den Lohn, der er bekommt für eigentlich das, den Aufwand, den er hat. Natürlich war er immer auf Standby, also kannst nicht gut verreisen und irgendwie dich besaufen oder irgendwo weggehen, weil es kann wirklich Worst Case, kann ein Anruf kommen, da musst du gerade losrennen. Aber ja, war schon crazy.
Ja, dass da viel Geld hintersteckt, das wundert mich nicht. Also die 300 irgendwas Millionen, die dann bei Hertha unwiederbringlich verloren gegangen sind. Ich glaube, dann ist auch noch eine Sterneküche inklusive dabei.
Naja. Aber wie kann man sich deine Arbeit genau vorstellen? Was hast du dort jetzt die 3 Monate gemacht? Wie viel konntest du auch dort aktiv bewirken? Oder war das wirklich mehr so ein Zugucken über die Schulter?
Nee, es waren 2 Sachen, die, glaube ich, gerade da in der Stabstelle sozusagen abliefen. Das eine war natürlich der Hauptfokus wirklich auf Sanierung, Restrukturierung, erstmal wirklich sich eine ganze Übersicht darüber zu verschaffen, was abgeht, wo Kostenpunkte sind. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das Hauptproblem auch gewesen, um da jetzt viel zu viel sagen zu können, dass einfach viele verschiedene Kosten aufgetreten waren, die vielleicht nicht immer auf dem Schirm so waren. Und das zu machen, dann natürlich, um so sehr zu verhindern, irgendwie, dass da Personalmaßnahmen entstehen müssten, dass die Sachkosten halt gekürzt werden, wo irgendwie möglich. Also man hat da wirklich immer, ist ja immer mit dieser rationalen Frage rangegeben, brauchen wir das existenziell, um Fußball spielen zu können? Und genau, das war sozusagen das der Hauptbereich. Und gleichzeitig durfte ich noch daran mitarbeiten, die Frauenfußballabteilung bei Hertha BSC aufzubauen. Das ist ab nächstem Jahr Lizenzierungskriterium in der DFL, dass jeder Verein der ersten und zweiten Bundesliga eine Frauenfußballabteilung haben muss, die auch einigermaßen professionell geführt wird. Also jetzt nicht nur eine Kreisliga C-Mannschaft. Und genau, da haben sie von einem anderen Berliner Verein Lizenzen, Mannschaften komplett übernommen. Und das sozusagen alles dann in die Operationalisierung zu führen, da habe ich dann auch noch mitgeholfen. Also es war schon ganz spannend und war irgendwie so ein guter, bunter Mix, alles mal mitzubekommen.
Von Delay Sports.
Ja, nicht von Delay Sports, aber von Hertha 03 Zehlendorf. Also genau.
Ja, nice. Dann dir auch weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, du möchtest auch später in die Fußballbranche einsteigen, oder? Irgendwie.
Ja, jetzt erstmal nicht direkt nach dem Studium. Okay. Linus und ich, wir studieren ja beide zusammen in Lissabon, deswegen erstmal nicht, aber langfristig kann ich mir das schon vorstellen, ist halt schon eine sehr besondere Branche, muss man halt einfach sagen und vielleicht mal ein bisschen drüber hinwegzuschauen, über in andere Industrien reinzuschauen, schadet, glaube ich, nicht.
Voll.
Cool. Hey Jungs, ich habe noch 3 Fragen für euch vorbereitet.
Yes.
Wie so üblich in unserem Podcast, diesmal rund um die UEFA Euro. Ich beginne gleich mal mit, wer ist eigentlich, welche Mannschaft hat die Europameisterschaft am meisten gewonnen? Bei der Weltmeisterschaft ist es ja Brasilien. Wie sieht's bei der Euro aus?
Boah.
Und wie viel mal vielleicht auch?
Ich habe da eine sehr starke Vermutung, glaube ich, als Deutscher.
Sag mal.
Ich würde behaupten, es ist Deutschland. Also es war auf jeden Fall 96, 72. Also ich glaube, 3-mal haben sie die gewonnen. Und jetzt ist es wahrscheinlich peinlich, dass ich das 3. Mal nicht weiß.
Na, das ist nicht schlimm, das ist schon mal gut. Ich denke aber, es ist Frankreich. Ich dachte aber, die haben auch 3-mal gewonnen. Also das würde keinen Sinn ergeben.
Also Henrik hat recht, aber nicht ganz. Deutschland ist nicht allein. Spanien hat ebenfalls 3-mal gewonnen. Die haben ja 2 Europameisterschaften hintereinander gewonnen vor nicht allzu langer Zeit. Also die 2 führen die Tabelle an mit je 3 EMs und Frankreich hat 2-mal gewonnen. Genau. Und okay. Bei Deutschland war es 2-mal Westdeutschland, die gewonnen haben. Und das erste Finale der EM, das ist auch noch interessant, das war zwischen 2 Ländern, die es überhaupt nicht mehr gibt. Das war zwischen der Sowjetunion und Jugoslawien. Genau, okay. 2. Frage. Wer ist der Topscorer, also alleinige historische Topscorer der Euro? Ich glaube, bei der WM ist das Miroslav Klose mit 16 Treffern.
Das wäre jetzt auch mein Guess gewesen, ehrlich gesagt.
Auch für die Euro?
Ja, aber warte, das macht jetzt keinen Sinn, wenn das für die WM ist. Dann muss es jemand anders sein.
Also ist ziemlich offensichtlich eigentlich so, wenn du in unserer Zeit lebst.
Ja, dann wäre wahrscheinlich das Naheliegendste zu sagen, Cristiano Ronaldo. Ich hätte jetzt sonst genau zu Fernando Torres tendiert vielleicht noch, aber...
Ganz klar, Cristiano Ronaldo mit großem Abstand mit 14 Toren und auf Platz 2 ist der Michel Platini mit 9 Toren.
Ich hätte sonst noch Harry Kane auf dem gedacht.
Nee, der hat doch nicht so viel. Danach kommt Antoine Griezmann bereits mit, mit 7.
Okay.
Genau.
Okay.
Okay. Sehr gut, also Henrik führt 2-0. Mhm. jetzt noch vielleicht eine einfache Frage, wo finden die nächsten 2 Europameisterschaften statt? Also jetzt haben wir Deutschland 2024, wo finden sie 2028 und 32 statt?
Und
vielleicht doch nicht so einfach, sorry.
Doch, also 28 ist glaube ich in Portugal mit Spanien zusammen, glaube ich.
Das ist die WM, Linus.
Mit Spanien, Portugal, Marokko.
Ganz genau.
Ach, Highlights. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Türkei eine noch bekommen hat, soweit ich weiß.
Ja.
Mhm.
Ja, Jungs, sorry. Ich dachte, es wäre einfacher. Genau, England 2028, Finale im Wembley wieder. Und 2032 ist interessant, teilt sich Türkei und Italien das Gastgeberrecht. Also das wird auch relativ hin und her fliegen wieder ein bisschen.
Mm.
Genau.
Okay. Nice.
Henrik, gewonnen. Gratulation.
Gratuliere, Henrik.
Ja, Henrik.
Jetzt freuen wir uns erstmal auf die EM kommenden Sommer.
Ja, voll. Wird eine richtig gute Sache. Okay. War mir eine große Freude, wieder in dieser Runde zu sein. Ich wünsche euch einen
vielen Dank
schönen
euch.
Abend. Ja, euch auch. Und hoffentlich bis in 2 Wochen wahrscheinlich dann wieder.
Ja, eine gute Woche. Vielen Dank.
Tschüss zusammen.
Hallo. Danke, tschüss.
Ciao. Hockholm. Das ist ein Goal.
Danke, ich bin Profifußballer und bin da nicht zum Lieblingstischler.
Lass es mir hin. Ich habe fertig.